Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Humanistischen Magazins auf Bayern 2. In den nächsten 15 Minuten berichten wir über das Richtfest für das Mehrgenerationenhaus Wohnen Plus, in dem das Humanistische Sozialwerk eine Kindertagesstätte betreiben wird. Im Nachrichtenblock erhalten Sie einen Überblick über die neuesten Entwicklungen rund um den Humanistischen Verband in Bayern und Deutschland. Zu Beginn werfen wir aber einen Blick auf den Lehrplan an den bayerischen Gymnasien nach der Einführung des sogenannten G8. Die Verkürzung der Schulzeit von 13 Jahren auf 12 war eine der großen Reformen der ehemaligen Regierung Stoiber. Kaum war der Entschluss dazu gefasst, schon wurde die Reform flugs ins Werk gesetzt. Kritiker meinen, dass überstürzt und nicht gründlich gehandelt wurde. Der Blick auf den Lehrplan scheint ihnen recht zu geben.
Glauben sollt ihr, ohne Wenn und Aber. Seit die gymnasiale Schulzeit um ein Jahr verkürzt wurde, stöhnen die Schüler unter einer kaum mehr zu bewältigenden Stoffmenge. Denn es fehlt zwar ein Jahr Zeit, weniger zu lernen gibt es aber nicht. Jetzt endlich hat das Kultusministerium Abhilfe geschaffen. So steht es im honorigen Bayerischen Staatsanzeiger. Dort ist über viele kleingedruckte Spalten zu lesen, welche Lernziele bzw. Lerninhalte nicht behandelt werden müssen, weil sie in der Abiturprüfung nicht mehr drankommen. Und weil die Schüler schon lange nicht mehr für das Leben, sondern nur noch für die Prüfung lernen, ist es spannend zu wissen, wie es die Herren über den Lehrplan wohl mit den Fächern Religion und Ethik halten? Für die Katholiken ist künftig die Beschäftigung mit Versuchen in der Geschichte, den Gottesglauben vor der Vernunft zu rechtfertigen, durchaus verzichtbar. Das liegt nahe. Wozu brauchen sie das auch? Besorgniserregender ist da schon die Aussicht, dass selbst den Schülern eines katholischen Leistungskurses die Begründung der Existenz Gottes in Geschichte und Gegenwart künftig wurscht sein kann. Während den Katholiken so ihr Gott nur noch in einer mehr oder weniger vorintellektuellen Form dargeboten wird, gehen die Evangelischen einen etwas anderen Weg. Die verzichten, eigentlich ganz unprotestantisch, auf Kritik. Ihren Grundkurseleven werden nämlich in Zukunft atheistische Argumente unter Berufung auf Rationalität, Wissenschaft, Fortschritt, Mündigkeit, Freiheit oder Ähnliches erspart. Wozu auch der ganze Zweifel? Das wäre ja viel zu gefährlich. Im Leistungskurs ist man freilich der Libertinage schon eher zugänglich. Dort wird immer noch Feuerbach gelesen. Das muss dann aber reichen, denn weiter heißt es lapidar: keine weitere Position des Atheismus verbindlich. Die Ethikschüler haben es mindestens genauso gut getroffen. Sie erfahren künftig nichts mehr über die Reformation und auch die Einzelbetrachtungen von Thomas von Aquin und Augustinus bleiben ihnen erspart. Na, die werden Ihnen bestimmt nicht fehlen.
Sie hörten eine Glosse von Michael Bauer. Es gehört zum Selbstverständnis der Humanisten, die Dinge zu hinterfragen. Das Mittel der Wahl dafür sind die Wissenschaften. Sie machen vor der Religion nicht Halt. Vom Hamburger Journalisten Ulrich Schnabel ist dazu nun ein Buch mit dem Titel »Die Vermessung des Glaubens« im Karl Blessing Verlag erschienen. Helmut Fink sprach mit ihm.
Guten Morgen, Herr Schnabel. Normalerweise interviewen Sie als Wissenschaftsjournalist andere Menschen. Heute werden Sie selbst interviewt, denn Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Vermessung des Glaubens«. Ist es nicht vermessen, etwas so Subjektives wie Glaubensinhalte vermessen zu wollen? Welchen Zugang haben Sie dabei gewählt? Welche Art von Fragen haben Sie dabei untersucht und welche nicht?
Ja, Herr Fink, natürlich ist es vermessen, so einen Titel zu wählen. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Zeit ist reif, zumindest mal den Versuch zu wagen. Was mich motiviert hat, war die Beobachtung, dass in den vergangenen Jahren eine Fülle von Studien zum Thema Glauben und Religion in allen möglichen wissenschaftlichen Disziplinen sozusagen sich angesammelt haben. Und ich hatte das Gefühl, es wäre an der Zeit, das mal alles zu sortieren und zu ordnen und ein bisschen auch zu interpretieren. Mhm. Welchen Zugang ich gewählt habe, lässt sich relativ leicht beschreiben. Ich habe sozusagen versucht, die beobachtbaren Wirkungen des Glaubens, soweit sie sich wissenschaftlich beschreiben lassen, darzustellen. Also es geht in dem Buch nicht um die Frage, existiert Gott oder nicht, gibt es Allah und wie sieht das buddhistische Nirvana aus, sondern es geht um die Frage, Welche Rückwirkungen haben solche Vorstellungen auf den Menschen? Es geht also um die Auswirkungen des Glaubens und nicht um den Gegenstand.
Mhm. Sie nennen das ja zusammenfassend auch Glaubensforschung. Welche Wissenschaften tragen denn bei heute zur Glaubensforschung?
Also im Wesentlichen sind es drei, vier Disziplinen, die ich in meinem Buch vorstelle. Das ist zum einen die Evolutionsbiologie und die Anthropologie, die also die Frage zu beantworten versuchen, warum gibt es eigentlich seit Urzeiten so Riten, religiöse Verhaltensweisen und irgendeine Art von religiösem System in jeder Gesellschaft. Dann ist es die Religionspsychologie, die ja seit 100 Jahren existiert, wenn sie auch leider ein ziemliches Schattendasein, zumindest in Deutschland, führt. Mhm. Die beschäftigt sich dann mit Fragen wie, welche Auswirkungen hat ein religiöser Glauben auf das psychologische Verhalten von Gläubigen, sind sie vielleicht hilfsbereiter als andere Menschen. Dann gibt es natürlich die Hirnforschung, die in den vergangenen Jahren ja auch mit zum Teil relativ aufsehenerregenden Experimenten etwa zur Meditation auf sich aufmerksam gemacht hat. Und als letztes, und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, betrachte ich auch die Medizin, die sich mit Glaubensphänomenen beschäftigt, also die zum einen Studien anstellt, haben Gebete irgendeine nachweisbare Wirkung und die auch zum anderen selbst in ihrem medizinischen, im medizinischen Alltag mit Glaubensphänomenen konfrontiert ist. Ich sage nur Placebo-Effekt, der Glaube an ein Medikament kann manchmal Berge versetzen.
Mhm. Und haben Gebete eine Wirkung und macht Religion den Menschen gesünder oder gar kränker?
Also die großen Fürbittestudien, die versucht haben nachzuweisen, ob Gebete anderer Menschen für Kranke einen Effekt haben, haben eigentlich durchweg bewiesen, da gibt es nichts, was da irgendwie wirkt von außen. Also Gebete haben in dem Sinn keine äußere Wirkung auf einen Kranken. Was sie aber auch gezeigt haben, ist, dass ein Gebet für den Betenden selbst durchaus eine psychologische Wirkung haben kann. Also man kann sich dadurch sozusagen selbst trösten oder in einen Zustand bringen, mit dem man, mit der Krankheit leichter umgehen kann. Also insofern können sie durchaus eine Wirkung haben, aber irgendeine externe Fernwirkung oder gar eine göttliche Wirkung ist zumindest in den wissenschaftlichen Studien nie nachgewiesen worden.
Mhm. Macht Religion die Menschen eigentlich moralisch besser oder eher schlechter? Was sagen da die Studien?
Ja, also da muss man den Religionsvertretern leider sagen, also die Wissenschaft oder die psychologischen Experimente, die es dazu gibt, zeigen eher, Religion macht den Menschen nicht besser, sondern zum Teil sogar eher, ich will nicht sagen schlechter, aber zum Teil führt es sogar eher dazu, dass Gläubige intoleranter sind oder auch stärker zu einer Autoritätsgläubigkeit neigen.
Ja, vielen Dank, Herr Schnabel, für dieses Gespräch.
Ja, bitte, bitte. Danke Ihnen ebenfalls.
Das Buch Die Vermessung des Glaubens ist im Karl Blessing Verlag erschienen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage www.hvd-nürnberg.de, wo Sie übrigens auch das Interview in kompletter Länge noch einmal nachhören können. Und nun die Kurzmeldungen rund um den Humanistischen Verband.
Nürnberg. HVD eröffnet virtuelle Buchhandlung. Das Internet macht's möglich. Unter www.hvd-nürnberg.de können jetzt ganz einfach Bücher und vieles andere mehr ausgewählt und bestellt werden. Eine Möglichkeit, den HVD Nürnberg zu unterstützen, denn der erhält eine kleine Verkaufsprovision. Für den Besteller fallen keine zusätzlichen Kosten an. Berlin. Schirmherrschaft für Berliner Herz. Der Schauspieler Matthias Brandt übernimmt die Schirmherrschaft für das ambulante Kinderhospiz Berliner Herz, ein Projekt des Humanistischen Verbandes Berlin. Der Grimme-Preisträger will damit das Engagement für Kinder und Jugendliche, die an einer lebensbedrohenden Krankheit leiden, sowie deren Familien unterstützen. Wir werden alle älter, bleiben länger gesund. Gleichzeitig müssen leider immer noch Kinder und junge Menschen sterben, weil sie an einer unheilbaren Krankheit leiden. Sie und ihre Familien brauchen Beistand, oft über lange Zeit, so Brandt. Fürth. Humanistische Grundschule nimmt Arbeit auf. Nach langem Rechtsstreit hat die erste humanistische Schule in der Geschichte des Freistaates nun ihre Tore geöffnet. Seit Beginn des Schuljahres werden 33 Schüler in Schule und Hort im weltlich-humanistischen Geist unterrichtet und betreut. Zurzeit ist die Schule noch in einem Ausweichquartier untergebracht. Das neue Schulhaus wird aber schon Ende November bezogen.
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem fortlaufenden Wandel. Die klassische Zwei-Eltern-mit-Kindern-Familie verliert an Bedeutung. Stattdessen gibt es immer mehr Alleinerziehende, meistens Frauen mit Kind. Und wir werden immer älter und bleiben dabei länger rüstig. Unsere Vorstellung vom Leben im Alter befindet sich ebenfalls im Wandel. In Nürnberg feierte vor kurzem das Mehrgenerationenhaus Wohnen Plus Richtfest. Ein interessantes Projekt, das diesen Entwicklungen Rechnung trägt.
Wohnen Plus nennt sich das Generationenhaus, das am 17. Oktober in Nürnberg Richtfest feierte. Das Neue an Wohnen Plus ist die besondere Mischung der Bewohner. Alleinerziehende mit ihren Kindern und Senioren leben unter einem Dach. Im Erdgeschoss wird das humanistische Sozialwerk eine Kindertagesstätte betreiben. Viel Prominenz aus Berlin, München und Nürnberg war anwesend. Aus gutem Grund. Wohnen Plus verfolgt einen neuen Ansatz und erhält deshalb Unterstützung aus vielen Fördertöpfen. Unter den Festgästen war auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.
Das Miteinander wirkt der zunehmenden Isolation mancher Menschen entgegen. Es wird ein Ort geschaffen, an dem das Prinzip der Großfamilie in moderner Form neu gelebt werden kann. 44 barrierefreie Wohnungen und ein dreigruppiger Kindergarten werden durch mehrere Gemeinschaftsräume errichtet. Dort können gemeinsame Veranstaltungen stattfinden, zu denen auch die Nachbarschaft aus der Umgebung eingeladen werden kann.
Senioren, Alleinerziehende und eine Kindertagesstätte unter einem Dach. Darin liegt die Chance für gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung. Die Alleinerziehenden werden im Alltag entlastet, dafür gehen sie ihrerseits ihren älteren Nachbarn zur Hand. Die Kindertagesstätte im Haus schafft für die Mütter die Möglichkeit, wieder ihren Beruf auszuüben. Am meisten profitieren aber die Kinder, die in einer Hausgemeinschaft aufwachsen mit Gleichaltrigen, aber auch mit älteren Menschen. Fred Janschke hat sich schon seine Wohnung im Mehrgenerationenhaus gesichert und freut sich auf das Zusammenleben in der Gemeinschaft.
Mich und meine Frau hat von vornherein das Konzept überzeugt, dass Alte sich gegenseitig helfen und das auch noch in Kombination mit Jungen. Und speziell mit Kindern, weil wir beide Kinderlärm gerne haben und das uns erfreut im Alltag. Wir schauen Kindern gern zu beim Spielen und wenn sie lebendig und fröhlich sind. Und das ganze Konzept war eigentlich uns auf den Leib geschnitten.
Voraussichtlich wird das Mehrgenerationenhaus im Frühsommer 2009 bezugsfertig sein. Die kleine Judith Kettel freut sich schon.
Also ich find's gut, dass ich dann auf die Dachterrasse darf.
Sollten Sie nun neugierig geworden sein und möchten Sie gerne mehr erfahren über Wohnen Plus in der Nürnberger Südstadt, dann empfehle ich Ihnen folgende Internetadresse: www.anderswohnen-eg.de. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der dritten Ausgabe des Humanistischen Magazins angekommen. Ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Und zwar am 1. Februar 2009, wieder um 7.05 Uhr auf Bayern 2. Übrigens, auch diese Ausgabe unseres Radiojournals steht auf unserer Homepage als Podcast zum Download und Nachhören bereit. Die Adresse: www.hvd-nürnberg.de. Dort finden Sie auch viele aktuelle Veranstaltungshinweise. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.